Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh.
Schön, dass Sie bei uns sind. Sie liegen in jeder Küche rum und sie sind überall zu kaufen und sie sind leicht und sie sind handlich. Und deswegen können sie extrem gefährlich sein. Messer. Es gibt gerade wieder viele Nachrichten über Messerangriffe in Deutschland. In Hamburg, da ist es eine psychisch kranke Frau am Bahnhof. In Bielefeld ist es ein Mann aus Syrien vor einer Bar. In Berlin ist es ein 13 Jahre altes Kind an einer Schule. Alles öffentliche Orte, aber sehr unterschiedliche Fälle. Wir diskutieren, wie groß ist das Problem und was hilft gegen Messergewalt. Und dafür haben wir bei uns Manuel Ostermann von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Vasili Franco ist bei uns von den Grünen. Und Gina Wollinger ist bei uns. Sie ist Professorin für Soziologie und Kriminologie. Und vielleicht kann ich anfangen mit einer Frage, die, glaube ich, viele Menschen, die sich über Messer Gedanken machen, die erste Frage ist, die in den Kopf kommt. Muss ich mir gerade mehr Sorgen machen, Herr Franco?
Das kommt immer darauf an, ob Sie sich selber sicher fühlen oder nicht. Was wir aber definitiv sehen, ist, dass diese Taten, die auch immer wieder medial uns wirklich schockieren, auch eine Debatte darüber auslösen, wie gehen wir denn mit dem Phänomen Messer um? Wie groß ist die Gefahr denn tatsächlich? Ich finde aber allerdings auch, dass wir diese Debatte vor allem mit sehr, sehr viel Emotionen führen, was aber gleichzeitig dazu führt, dass wir sie oftmals nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit führen.
Vasili Franco ist innenpolitischer Sprecher der Grünen in Berlin. Herr Ostermann, Sie sind von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Was ist Ihr Eindruck? Muss ich mir gerade mehr Gedanken über Messer machen?
Wir müssen auf jeden Fall mal zur Kenntnis nehmen, dass das Tatmittel Messer stetig zunimmt. Wir haben 79 Messerdelikte pro Tag im vergangenen Jahr in Deutschland gehabt. Und wir wissen auch, dass das Tatmittel Messer eine konkrete Gefahr eben für Leib und Leben ist. Und dazu gehört auch, dass in der Debatte man sich ehrlich machen muss. Denn es ist eine ganz einheitliche Debatte, die nicht nur sicherheitsspezifisch gedacht werden kann. Also insofern ist es mehr als besorgniserregend. Und bis zum heutigen Tag haben wir noch nicht die Effizienz und auch die Konsequenz verstanden, die in diesem Deliktsfeld notwendig ist, damit wir dieses Tatmittel Messer in ihren Phänomenbereichen eindämmen können.
Frau Wollinger, Sie sind Professorin für Soziologie und Kriminologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie sich auch die Studien und die Datenlage ansehen, diese Frage, die man sich stellen kann, muss ich mir mehr Sorgen machen? Was antworten Sie?
Ja, die Sorge, die Sie ansprechen, bezieht sich ja häufig darauf, wie sicher sind wir im öffentlichen Raum. Also wenn ich jetzt hier durch Köln laufe beispielsweise, wie hoch ist die Gefahr, dass ich jetzt aus dem Nichts angegriffen werde? Und da muss man sagen, ist Deutschland immer noch ein sehr sicheres Land, dass ich völlig aus dem Nichts von einem mir unbekannten Täter angegriffen werde. Sowas passiert, aber sehr, sehr selten. Messerkriminalität, genauso wie Gewaltkriminalität insgesamt, ist vor allem ein Phänomen im sozialen Nahraum.
Sozialer Nahraum heißt?
Das heißt, es gibt eine Vorbeziehung, Täter-Opfer kennen sich, es gibt irgendeinen Konflikt. Nicht selten ist der soziale Nahraum auch im Bereich der häuslichen Gewalt, werden wir sicherlich auch noch drauf kommen. Aber der völlig fremde Täter, das sind ja die Taten, die vor allem jetzt auch durch die Presse gehen, das stellt aber insgesamt doch eher eine Seltenheit dar.
Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es im letzten Jahr 29.000 Straftaten mit einem Messerangriff. Und laut der Kriminalstatistik heißt es, 11% Anstieg bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Das klingt aber schon nach einer Zahl, die sich wirklich nach oben entwickelt hat, Frau Wollinger.
Wir sehen eine Zunahme von Gewaltstraftaten in den letzten Jahren. Wenn wir uns angucken, wie hoch ist der Anteil an gefährlicher, schwerer Körperverletzung mit Messer oder an den Raubdelikten, da sehen wir gar keine Veränderung. Also es werden nicht mehr Körperverletzungsdelikte mit Messer durchgeführt, sondern relativ anteilig bleibt es. Aber wir nehmen insgesamt, sehen wir eine Zunahme von Gewaltkriminalität und in dem Maße steigen dann auch die Taten mit Messer. Und so haben wir insgesamt auch mehr Taten auf jeden Fall. Aber das bedeutet nicht, dass für jede Person gleichermaßen das Risiko gleich hoch ist, Opfer zu werden.
Herr Ostermann, wie schauen Sie auf diese Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik? Das ist ja, so wird es immer gesagt, das ist wie eine Art Tätigkeitsbericht der Polizei. Man muss die interpretieren und einordnen. Wie interpretieren Sie diese Zahl?
Wir haben gerade im Bereich der Messerdelikte im Phänomenbereich der Gewaltkriminalität auch hier 43 Angriffe pro Tag. Und jetzt muss man Folgendes wissen, und das ist wichtig in der Einschätzung. In genau dieser statistischen Erhebungen werden eben nur Straftaten mit dem Tatmittelmesser zusammengefasst, wo das Messer auch in die aktive Ausübung eben der Gewalthandlung mit einbezogen wurde.
Und wir müssen, heißt, es wurde auch benutzt und nicht nur angedroht?
So, also nein, es kann auch gerade bei Raubdelikten angedroht worden sein. Und es geht auch gar nicht darum, diese Debatte insofern zu führen, als zu sagen, haben wir denn in Deutschland permanent die Gefahr, dass man wahllos im öffentlichen Raum angegriffen wird? Denn ich denke, gerade hier muss man natürlich auch vorsichtig sein. Wir haben aber ein Erstarken der Gewaltdelikte und gerade mit dem Tatmittelmesser und ganz viele unterschiedliche Ursachen. Und gerade da muss man ja mal feststellen, dieser kollektive Freiheitsverlust aus Kriminalitätsfurcht ist ja nichts, was man statistisch erheben kann. Wir können den Menschen aber nicht absprechen, dass sie zu bestimmten Orten, Veranstaltungen oder traditionellen Festen eben genau aus diesen Gründen nicht mehr gehen. Und bis dato haben wir tatsächlich eine sehr emotionale Debatte, aber wenig gesetzliche Maßnahmen und Präventionsmaßnahmen erlassen. Also insofern sehe ich hier eine große Schieflage. Ja, ich finde, hier ist ein großes Problem. Und ja, hier müssen wir dringend, aber wirklich dringend, allumfassend umsteuern, gerade im Bereich Jugendkriminalität und Gewaltkriminalität.
Prävention, Kontrolle, das werden wir ansprechen. Ich will vorher noch mal Herrn Franco hören rund um diese Kriminalstatistik. Sie haben jetzt schon mal zwei, wie ich es gesagt habe, Interpretationen gehört rund um Messergewalt. Was ist Ihre Sicht auf die Statistik? Weil statistisch hat es gerade Frau Wollinger ja auch eingeordnet, Herr Ostermann genauso. Ich habe jetzt das Gefühl, ich kann da rauslesen, dass es gefährlicher wird, aber auch nicht.
Die Zahlen, die genannt worden sind, die sind ja alle richtig. Die Frage ist, schauen wir uns die Ursachen an? Also weshalb sind diese Straftaten passiert? Was sagen uns diese Zahlen eigentlich überhaupt über die Tatbegehung aus? Ich würde das Problem auf die Emotionalisierung der Debatte richten, weil ich finde, das ist tatsächlich das größte Problem. Wir müssen uns natürlich anschauen, was für Taten passieren. Und wir haben hier hohe Zahlen. Ich habe die Zahlen jetzt mal für Berlin mir auch genauer angeschaut. Und es wird ja auch durch die schrecklichen Vorfälle durchaus dieses Bild suggeriert, man ist im öffentlichen Raum, man ist auf Volksfesten, man ist nirgends mehr sicher. So, das lässt sich erstens mit der objektiven Betrachtung nicht wiedergeben. Und gleichzeitig sehen wir selbst bei den Taten, wo ein Messer verwendet wird, in Berlin 4.263 Geschädigte, aber 2.846 Mal wurde das Messer gar nicht benutzt. So, natürlich gibt es ein Problem, wenn das Messer zur Anwendung kommt, gerade wenn dann daraus wirklich ein Gewaltverbrechen entsteht. Und auf diese Fälle müsste man sich wirklich fokussieren, was die Politik leider sehr oft macht, das ist dann stattdessen auf diesen emotionalen Diskurs einzugehen und zu sagen, wir müssen jetzt ganz viele Forderungen ergreifen, ohne dass wir uns einmal angeschaut haben, für was ergreifen wir diese Forderung, wo ist eigentlich das Problem, welche konkreten Taten können eigentlich wie auch verhindert werden.
Herr Ostermann, Emotionalität und Forderungen, fühlen Sie sich da angesprochen?
Gucken wir uns die jüngste Vergangenheit mal an, müssen wir ja festhalten, dass es immer sehr oberflächlich war, auch eben die politische Maßnahme, die daraus entstanden ist. Und was mir total wichtig ist, ist gerade in diesem Schwerpunktbereich, dass wir uns anschauen, wo passiert das und wer ist das überhaupt, die eben genau diese Delikte vollziehen. Und vieles begründet sich immer daraus rein politisch, rein medial aus der sicherheitsspezifischen Perspektive. Das allerdings ist nicht der falsche Ansatz, aber ist viel zu kurz gedacht. Wir müssen ja über unsere soziale Infrastruktur sprechen und genau da gehört die Debatte hin. Ich will damit sagen, vieles davon ist ja richtig, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Stichwort Allgemeinverfügung, Messerverbotszonen, die Debatte um mögliche Verschärfungen im Waffengesetz. Aber was überhaupt nicht thematisiert wird, ist eben genau diese soziale Infrastruktur. Wo stehen wir da in Deutschland überhaupt? Und was ist die Begründung von Anstieg im Bereich der Kriminalität? Ich will nochmal eine Zahl nennen, damit das mal so ein bisschen Ausdruck verleiht bekommt. Letztes Jahr haben wir in den ersten 10 Monaten 27.500 Gewaltdelikte an unseren Schulen gehabt. Und auch hier begründet sich natürlich auch einiges raus. Also, will sagen, wenn Herr Franco sagt, die politische Motivation darf sich nicht darin begründen, aus den Tathandlungen in der Emotionalität einfach nur zu fordern, sondern das muss fundamental betrachtet werden, muss ich sagen, vollkommen d'accord, und das ist bis zum heutigen Tag noch nicht passiert.
Dann wollen wir das hier auch ein bisschen machen und dann fangen wir doch mal an mit der Frage, wer sind die Täter? Ich habe drei Fälle eingangs genannt, die in den letzten Tagen und Wochen viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Eine psychisch kranke Frau in Hamburg, ein Mann aus Syrien in Bielefeld, ein 13 Jahre altes Kind an einer Berliner Schule. Frau Wollinger, Sie als Soziologieprofessorin, als Kriminologin, kann man denn sagen, es gibt den oder die Täter?
Ja, Ihre Beispiele weisen darauf hin, es gibt da eine große Heterogenität. Insgesamt wissen wir auch noch viel zu wenig über dieses Delikt. Es gibt aber über die polizeiliche Kriminalstatistik hinaus durchaus vereinzelt Forschungsprojekte, die uns da ein bisschen mehr Auskunft geben. Es gab mal eine Analyse von Urteilen, wo man sehen konnte, dass es sehr unterschiedliche Täter sind, dass wir welche haben aus dem Bereich Extremismus, dass wir Menschen haben aus dem Bereich psychischer Auffälligkeiten, genauso auch Jugendliche. Das Spannende hier war, dass man verglichen hat, wie unterscheiden sich eigentlich die Täter aus dem Bereich Gewaltkriminalität von denen aus Gewaltkriminalität insgesamt. Und da zeigt sich beim Messer, da ist dann doch noch mehr Menschen mit verminderter Schuldfähigkeit, also so psychische Auffälligkeiten scheint da vor allem auch ein großes Problem zu sein. Genau, dann haben wir aber auch den Bereich der häuslichen Gewalt, ne? Und die Jugend ist auch nochmal so ein Thema für sich. Und Sie hatten es eingangs ja so schön eingeleitet, wir alle verfügen über dieses Tatmittel und das begründet auch, dass es in so unterschiedlichen Tatkontexten vorkommt, von völlig spontan bis geplant mit sehr unterschiedlichen Motiven dahinter.
Können Sie noch kurz einen Satz zum Punkt sagen, die Jugend ist ein Thema für sich?
Naja, wir wissen bei Jugendlichen auch über Dunkelfeldbefragungen mit SchülerInnen, dass das Mitführen von Messer auf jeden Fall so ein Ding ist. Also das ist auch nicht neu, das hat sich schon vor Jahren gezeigt, dass ein nicht unerheblicher Anteil von Jugendlichen, in Niedersachsen kommt man da so fast auf ein Viertel, so ein Messer zumindest gelegentlich auch mal in der Freizeit mit sich führt. Und sicherlich tun das die Jugendlichen nicht, weil sie eine Tatintention haben, sondern weil das Mitführen von Messern für sie noch etwas anderes bedeutet. Und auch darüber wissen wir zu wenig, aber was sich zeigt, ist halt so ein Statussymbol, ne? Also Zustimmung zu Männlichkeitsnormen, die auch mit Gewalt verknüpft sind, sehen wir hier erhöht. Natürlich mehr Jungen als Mädchen. Und das ist natürlich eine Gefahr auch, ne? Wenn das auch nicht aus Tatmotiven mitgeführt wird, kann es natürlich trotzdem bei einer Auseinandersetzung dann auch schneller zum Einsatz kommen. Und sicherlich, das meine ich so, muss man all diese Bereiche dann sehr spezifisch für die Intervention und Prävention dann auch betrachten. Also das, was es dann gilt in Bezug auf Jugendliche zu tun, sind sicherlich andere Maßnahmen als in Bezug auf häusliche Gewalt.
Sie haben jetzt auch noch mal einige Beispiele genannt, Frau Wollinger, Herr Ostermann. In den Debatten sind Messerangriffe vor allem dann sehr lang, sehr deutlich, sehr emotional, wenn es bei den Tätern Geflüchtete sind oder Menschen ohne deutschen Pass. Wir hatten die Beispiele in Solingen, ein prominentes, trauriges Beispiel. Letztes Jahr 3 Menschen getötet. Da hat in dieser Woche der Prozess begonnen gegen einen Syrer. Wir hatten Anfang des Jahres den Fall in Aschaffenburg. Das war ein Mann aus Afghanistan. Ist es fair, dass wir uns so sehr auf Geflüchtete und Ausländer konzentrieren, wenn wir über Messer reden?
Ich glaube, dass sich die Debatte nicht darum drehen sollte, was fair ist oder was nicht fair ist, weil es schwierig ist, weil es subjektives Empfinden auch ist, wie jeder individuell eingestellt ist. De facto ist es so, dass wir im Bereich der Gewaltkriminalität und damit auch im Schwerpunkt Tatmittelmesser im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung eine deutliche Überrepräsentierung haben von ausländischen Straftatverdächtigen. Und auch hier kann man noch differenzieren zwischen nicht-deutsche Straftatverdächtige und zugewanderte Straftatverdächtige. Und da haben wir natürlich eine Schieflage. Und die Debatte dreht sich meiner felsenfesten Überzeugung insbesondere daher dahingehend, weil wir bei der Frage nach komplexen Lösungen wahrscheinlich oftmals einfache Antworten haben wollen. Und in diesem Fall wären relativ einfache Antworten in der öffentlichen Debatte eben das Thema um Abschiebung, Ausweisung und eben nicht ins Land überhaupt lassen. Dass das Phänomen noch viel tiefgreifender ist und viel allumfassender, ist vielleicht auch in der medialen Aufarbeitung einfach zu kompliziert und zu komplex zu erklären. Das vielleicht mal zur grundsätzlichen Einordnung.
Was meinen Sie denn damit?
Ja, das ist relativ simpel. Hier wurden ja gerade schon ein paar Dinge benannt. Wenn wir über das Thema Jugendkriminalität, Schutzbewaffnung sprechen, über psychische Erkrankte, über die Radikalisierungsprozesse in Teilen unserer Gesellschaft, in allen extremistischen Formen, Formen und Ausprägungen, dann ist das nicht leicht und schnell beantwortet. Wenn wir natürlich aber Straftatverdächtige haben, die hier ein Schutzersuchen gestellt haben, dann ist die Frage, wie gehen wir denn mit solchen Straftatverdächtigen, wenn sie denn dann rechtskräftig verurteilt sind, um, relativ simpel im Verhältnis zu, wie gehen wir denn mit Menschen um, auch im Bereich der Jugendkriminalität, die abgehangen worden sind, und wie gehen wir mit Menschen um, die eine psychische Erkrankung haben. Also insofern ist das eine weite Debatte, die natürlich dann auch emotionalisiert geführt wird, aber ich will Ihnen auch mal sagen, dass das eine Debatte ist, die wir zwingend führen müssen, weil wir haben hier eine offenkundige Schieflage. Wir können die Fakten halt einfach nicht wegignorieren. Wenn wir knapp 50% Ausländeranteil haben, haben wir hier eine deutliche Schieflage. Das bedeutet nicht, dass die anderen 50% bessere oder schlimmere Taten sind, sondern das bedeutet, dass wir 50% an Straftatverdächtigen haben, die nach Deutschland gekommen sind oder die in Deutschland leben, aus unterschiedlichsten Gründen, die hier solche Straftaten eben begehen. Und da sind die Antworten auf die Eindämmung solcher Phänomenbereiche tatsächlich einfacher, unangenehmes Thema, aber ein wichtiges.
Sie haben gesagt, es gibt komplexe Lösungen und eher einfachere Lösungen. Sie haben jetzt auch dreimal gesagt, es ist eine Schieflage vorhanden, Herr Ostermann. Das sagt der Polizeigewerkschafter. Herr Franco, was sagt der innenpolitische Sprecher der Grünen?
Wir haben jetzt ja festgestellt, wir können die Debatte sachlich führen. Wir schauen uns dann die unterschiedlichen Bereiche an, in denen Messer zur Benutzung kommen. Wir schauen uns die Tatmuster an. Wir schauen uns an, welche Ursachen befördern das. Ich würde mich aber nicht damit zufrieden geben, weil wir jetzt aus der PKS herauslesen können, wie sich die Messerstrafe...
Polizeiliche Kriminalstatistik PKS.
Genau, die polizeiliche Kriminalstatistik aufzeigt, wie viele Ausländer, Menschen mit einer anderen Staatsangehörigkeit, Messerstraftaten begehen, weil daraus können wir ja gar keine hilfreichen Erkenntnisse für die kriminologische Betrachtung dieses Phänomens ziehen. Wir hatten ja auch gesagt, dass dieser emotionale Diskurs bereits problematisch ist und ein bisschen verrückt von den tatsächlichen Antworten, die gefunden werden müssen. Und gerade wenn wir auch sehen, wozu diese Taten, diese schrecklichen Taten, Sie haben sie genannt, Solingen, Aschaffenburg, jetzt auch Hamburg, dann immer wieder benutzt werden, dann ist das zu einer Instrumentalisierung für die eigenen Zwecke. Und das macht die AfD insbesondere sehr, sehr stark, indem sie dann hingeht und gar nicht das Ziel hat, eine Lösung zu finden, sondern wo es wirklich nur darum geht, Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung zu befördern und daraus dann abzuleiten, wir sind die Einzigen, die ein vermeintliches Problem, das maßgeblich durch Ausländer bestimmt sei, zu lösen. Aber eine Lösung ist in dieser ganzen Debatte nicht erfolgt. Und wenn wir uns mal dann konkret die Fälle anschauen, was ist denn aus dem politischen Aktionismus geworden? In Hamburg haben wir Waffenverbotszonen, Videoüberwachung. Es ist alles da, was in diesen Debatten politisch gefordert wird. Und es hat eine Tat mit einer psychisch erkrankten Person nicht verhindert. Wir hatten Aschaffenburg, da hat der jetzige Bundeskanzler Merz noch kurz vor der Wahl das zum Anlass genommen, zu sagen, es muss sich jetzt alles ändern. Es sei ihm sogar wert, die Brandmauer dafür einzureißen. Und in der ganzen Debatte haben wir nicht darüber diskutiert, was machen wir denn eigentlich mit psychisch erkrankten Personen? Wie ist denn die medizinische Versorgung für die? Warum fallen uns auch so viele Menschen durchs Raster? Und das fällt in dieser ganzen Diskussion weg. Stattdessen eine Verlagerung mit dem Fokus Ausländerkriminalität. Und ich halte das für brandgefährlich.
Wir hatten dann zum Beispiel aber natürlich auch Solingen, habe ich ja auch erwähnt. Da ist der Tatverdächtige ein Syrer. Der Prozess hat diese Woche begonnen. Der sollte im Vorfeld abgeschoben werden. Das hat aber nicht funktioniert. Frau Wollinger, als Soziologieprofessorin, als Kriminologin, diese Debatte rund um die Täter, überdeckt die das Problem?
Das ist ein großes Thema. Ich versuche mal kompakt das zu rahmen. Wir wissen, dass nicht-deutsche Tatverdächtige in der polizeilichen Kriminalstatistik aus verschiedenen Gründen erstmal überhaupt überrepräsentiert sind. Sie werden häufiger angezeigt. Das Kontrollverhalten der Polizei führt auch dazu, dass wir hier mehr nicht-deutsche Tatverdächtige haben. Und dann gibt es viele Faktoren, die diesen Vergleich, wie viele Menschen nicht-deutsch wohnen in Deutschland, wie viele sind in dieser Statistik, diesen Vergleich schwierig macht, weil nicht alle überhaupt zur Wohnbevölkerung gehören.
Nicht zur Wohnbevölkerung, ja. Das heißt?
Wir haben ja bei den Tatverdächtigen in der polizeilichen Kriminalstatistik auch solche, die nicht zur Wohnbevölkerung in Deutschland gehören. Also wir denken mal an internationale, TouristInnen beispielsweise, an große internationale Fußballereignisse mit viel Alkohol. Da haben wir auch viele Tatverdächtige, die wieder zurückreisen. Also das heißt, wir vergleichen da oftmals eine Gruppe, die man so nicht vergleichen kann.
Also aber, Schieflage, würden Sie sagen, gibt es oder gibt's nicht?
Einmal eine Schieflage, dass wir, na, erstmal eine Schieflage der Zahlen, ne, dass wir das, diese Prozentzahl da nicht so eins zu eins übernehmen können. Aber was wir auch sehen in Forschung, die wir Dunkelfeldforschung nennen, also aus Befragungen, dass es da durchaus auch eine Häufigkeit gibt von Menschen mit Migrationsgeschichte in Bezug auf Jugendliche, die mehr Gewalt ausüben. Insgesamt ist es aber so, dass nur ein ganz kleiner Teil von Menschen, die nicht deutsch in Deutschland leben, Gewalttaten begehen, auch von Zugewanderten. Und das wird oft in der Berichterstattung ein bisschen verzerrt oder es schreit oft anders, wenn bestimmte Fälle so prominent dargestellt werden. Und das haben wir auch gerade bei Messerkriminalität. Hier gibt es nämlich Studienauswertungen von Professor Thomas Histermann, die genau gezählt haben, wie oft wird eigentlich die Herkunft genannt bei Messerdelikten. Und da zeigt sich, dass fast nie die Herkunft genannt wird, wenn es eine deutsche Herkunft ist. Und das verzerrt natürlich das Bild. Jetzt ist die Frage mit den nichtdeutschen Tatverdächtigen und der Abschiebung. Nicht alle, die nicht deutsch sind, können so einfach abgeschoben werden. Da muss man auch noch damit bedenken, dass wir hier auch eine Gruppe haben, die sehr unterschiedlich auch ist. Ja, auch von Menschen, die halt ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland aufgewachsen sind. Nicht alles sind gerade Zugewanderte und Asylsuchende. Deswegen finde ich, ist das sehr verkürzt, hier über diese Abschiebung als so ein hartes Instrument zu sprechen, weil ich glaube, es würde im Gros nicht viel an der Fallzahl ändern. Und ist auch die Frage, ne? Also wie wir hier mit zweierhalb Maß messen. Also wir reden ja jetzt auch nicht über das Instrument der Verbannung oder so, um mit anderen, die man nicht abschieben kann, irgendwie umzugehen. Also ich glaube, dass diese Debatte um Abschiebung uns hier nicht wirklich weiterhilft.
Herr Ostermann, da sind Sie adressiert. Sie sind nicht nur Mitglied der Deutschen Polizeigewerkschaft, Sie sind ja auch Mitglied der CDU. Friedrich Merz will mehr Abschiebungen, er will auch mehr Grenzkontrollen. Aber wenn ich jetzt Frau Wollinger richtig verstanden habe, dann sagt die, das ist gar nicht die entscheidende große Veränderung.
Es ist ein Bestandteil einer Veränderung in der Gesamtheit und Eindämmung des Tatmittels Messer und insbesondere im Bereich der Phänomenbereiche der Gewaltkriminalität. Und natürlich muss man differenzieren und natürlich ist die polizeiliche Kriminalstatistik auch nicht zwingend aussagekräftig. Es gibt aber auch unterschiedliche Dinge, aus denen man sich bedienen kann. Das Bundeskriminalamt hat ein Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung mit Fokus auf Fluchtmigration. Hier kann man sehr deutlich rauslesen, welche Straftatverdächtigen mit welchem Status welche Straftaten begehen. Und da stehen zum Beispiel 8.800 Sexualdelikte in einem Jahr, das sind 24 pro Tag. Und da muss man schon gucken, wo verlagert sich die Debatte hin. Wenn wir also Menschen haben, die entweder im Verfahren sind oder aber subsidiär schutzbedürftig sind, weil die Abschiebung ins Heimatland aus zum Beispiel humanitären Verpflichtungen nicht funktioniert oder aber die vollziehbar ausreisepflichtig sind und die nicht mitwirken bei der Passersatzpapierbeschaffung, dann ist das schon eine Debatte, die wir da führen müssen. Das ist natürlich nicht die Lösung eines gänzlich und einheitlichen Problems, völlig klar, aber es ist nun mal ein Teil der Lösung. Und auch da muss man sagen, trifft dann so ein Stück weit vielleicht auch die Realität, die Statistik. Ich glaube auch nicht, dass die Nennung oder Nichtnennung von Nationalität in unterschiedlichen medialen Berichterstattungen dazu führt, dass die Menschen sich jetzt entweder sicherer oder unsicherer fühlen oder vorverurteilt sind oder eben auch nicht. De facto ist es so, und das sieht man auch im polizeilichen Alltag, wo eben genau diese Kriminalität vorherrscht. Und deswegen sage ich das ganz bewusst im Bereich der Jugendkriminalität. Ich sage das auch sehr bewusst im Bereich der psychisch Erkrankten. Und ich sage auch sehr bewusst im Bereich eben der zugewanderten Straftatverdächtigen. Denn der Anstieg der Gewaltkriminalität, der zweifelsohne da ist, insbesondere mit dem Tatmittel Messer. Da sehen wir eine Überrepräsentierung von nichtdeutschen Straftatverdächtigen und zur Wahrheit gehört auch, dass natürlich solche Dinge wie Binnenmigration insofern, als dass man sagt, man geht von einem europäischen Land ins nächste und macht da Urlaub oder große Fußballlagen. Ein kleiner Teil davon sind aber sicherlich nicht der Schwerpunkt. Und auch da muss man sagen, zeigt die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen jeden Tag in den Kriminalitätsschwerpunkten vor Ort, wo wir da stehen. Und deswegen sage ich, müssen wir uns da auch ein Stück weit ehrlich machen. Und ich finde eben nicht, dass wenn wir genau über diesen Bereich sprechen, und zwar differenziert, nicht als Lösung eines gänzlichen Problems, sondern differenziert als Teil eines Problems, dass man das heutzutage so ohne weiteres machen kann, je nachdem, wie man die Perspektive aufbricht. Und am Ende, und damit möchte ich diesen Satz abschließen, weil mir das wirklich wichtig ist und Herr Franco das auch gesagt hat, wenn wir da keine Lösungen finden, und das ist ein Teil einer Lösung, über den Rest sprechen wir ja noch, dann profitieren radikale Ränder davon. Und das dürfen wir in Deutschland nicht wollen. Und ich glaube auch nicht, zumindest ist das nicht mein Gefühl, aber das kann ich nur für mich persönlich behaupten, dass die in Deutschland lebenden Menschen irgendwo eine Vorverurteilung machen. Und ich glaube auch, dass viele in der Gewissheit leben, dass es hier viele Menschen gibt mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte oder die hier Schutz suchen, die hier natürlich keine strafbaren Handlungen vollziehen, aber die dies tun, die müssen wir dann auch außer Landes verbringen, und da tun wir uns nun mal schwer, und profitieren tun halt die radikalen Ränder davon, und das kann uns nicht gefallen.
Man muss dann natürlich zum Beispiel auch dazu sagen, jetzt in Hamburg war es ein Syrer und ein Tschetschene, die geholfen haben, die Frau zu stoppen. Absolut. In Aschaffenburg war ein Mann aus Somalia daran beteiligt, den Täter zu stoppen. Also es ist auf jeden Fall eine komplexe Debatte, die wir hier schon angefangen haben im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen wissen, was hilft gegen Messergewalt. Manuel Ostermann war gerade zu hören von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er ist auch Mitglied der CDU. Gina Wollinger ist bei uns. Sie ist Professorin für Soziologie und Kriminologie. Und Wassily Franco ist bei uns. Er ist Sprecher für Innenpolitik bei den Berliner Grünen. Und bevor wir gleich nochmal auf die Jugendlichen und auch auf die psychischen Erkrankten kommen, würde ich Sie gerne, Herr Franco, noch einmal kurz bitten, auf Herrn Ostermann zu reagieren. Der hat jetzt wie Sie auch die AfD angesprochen. Muss man nicht sagen, wenn man es differenziert betrachtet, dass dann auch Abschiebungen, mehr Grenzkontrollen dazu beitragen, als ein Teil einer komplexen Lösung, das Problem in den Griff zu bekommen?
Ich würde, Herr Ostermann, in dem Punkt zustimmen, dass wir uns das differenziert anschauen müssen. Wer hat eine Tat begangen und aus welchen Gründen? Ich würde aber widersprechen, dass der immer mitgeführte Diskurs über Abschiebung einfach ein Teil davon ist oder dass er notwendig ist, damit man sich in der Debatte mal ehrlich macht. Ich glaube, wir führen gerade mit der ständigen Fokussierung auf die Herkunft der Täter eben eine unehrliche Debatte, weil wir sehr, sehr stark in den Fokus nehmen, was hat denn der Syrer, was hat denn der Afghane gemacht. Ich habe noch ganz eindrücklich das Bild vor Augen von dem kleinen afghanischen Mädchen, das nach der Brandrede auch von Merz sich vor eine Menschenmenge gestellt hat und gesagt hat, sie hat Angst, sie will nicht abgeschoben werden, sie ist doch keine Täterin. Das heißt, auch die Nennung im medialen Diskurs, auch das Wiederholen der Problematik der Herkunft mit Bezug auf solche Taten, das ist nicht einfach nur eine rein sachliche Betrachtung. Das löst auch bei vielen Menschen in diesem Land reale Ängste aus und sie verschiebt tatsächlich die Debatte von echten Lösungen, die da helfen. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns ja auch anschauen, was sind denn die Ursachen für die Taten, und was regelmäßig auch in dieser Debatte um die Herkunft außen vor bleibt, ist, dass die Taten ja auch oftmals untereinander geschehen. Also schauen Sie sich zum Beispiel beengte Verhältnisse in geflüchteten Unterkünften an. Auch das führt dazu, dass dann Gewaltkriminalität steigt und dass auch dort Messerstraftaten vorkommen. Das heißt, wo nicht nur der Täter ein Messer hatte, sondern eben auch der Geschädigte keine deutsche Herkunft hat, aber eben von dieser Straftat betroffen war. Und ich würde immer dafür plädieren, schauen wir uns die Ursachen an, schauen wir uns unterschiedliche Gruppen an, warum sie stärker betroffen sind als andere. All das könnten wir machen, aber die reine Reduzierung auf Herkunft oder Migrationshintergrund auch noch, das halte ich für brandgefährlich, und das ist letztendlich, was die AfD auch stärkt.
Ich würde das auch gerne nochmal unterfüttern. Dieses Wort Migration, Migrationsgeschichte vereinigt einfach so unterschiedliche Lebenshintergründe. Selbst bei der Zuwanderungsstatistik vom BKA wird nicht erfasst, wann zugewandert wurde. Also selbst da haben wir nicht nur Menschen, die gerade asylsuchend nach Deutschland gekommen sind, sondern auch Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Und zu der Frage, ja gut, aber die Menschen treibt es um. Wie fühlen sich Menschen vor Ort? Hier muss man anerkennen, dass die allermeisten Menschen glücklicherweise Kriminalität nicht im eigenen Alltag erleben, sondern das Bild, was wir in so einem sicheren Land wie Deutschland von Kriminalität haben, das ist maßgeblich medial und politisch vermittelt. Und es macht etwas aus, was wir darüber lesen. Das kann man sogar in Studien nachweisen, dass Menschen, die eher Medien konsumieren, wo viel über Kriminalität berichtet wird, über einzelne Taten, Kriminalität überschätzen und sich auch eher vor Kriminalität quasi fürchten oder das Problem auch überschätzen. Und insofern macht es natürlich etwas aus, wie wir darüber reden und welche Faktoren wir da ins Feld führen. Und dieses Narrativ, wenn wir das nicht tun, wenn wir Migration nicht benennen, dann wird die AfD weiter über Tabuisierung sprechen und dergleichen, verfängt meiner Meinung nach nicht. Denn die AfD wird nie irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, jetzt haben wir die Sache aber wirklich mal differenziert betrachtet und das wird rauf und runter besprochen. Und wir müssen das Thema einfach anders bedienen und anders diskutieren mit der Differenzierung, die es braucht. Weil wir sehen ja auf der anderen Seite auch, es macht was schon jetzt mit Menschen, die migrantisiert werden in Deutschland. Die erleben mehr Angriffe, mehr Anfeindungen. Vor kurzem hat das BKA die Statistik politisch motivierte Kriminalität veröffentlicht. Also wir sehen ja ganz klar, dass sich hier auch eine ganz andere, dass das auch was ausmacht und sich hier auch die Stimmung ändert und das auch zu Taten führt.
Wir reden zwar jetzt über den Bereich der Messerkriminalität, aber genau das ist ja der Punkt. Ordnung, Begrenzung und Steuerung von Migration in Berlin, Herr Franco, Sie wissen es sicherlich, sind Sie jetzt hingegangen, also nicht Sie, sondern die Landesregierung und haben 1000 Menschen in ein ehemaliges Hotel gesteckt. Das ist ein Kriminalitätsschwerpunkt. Bevor er überhaupt entstanden ist, war das schon klar. Soll also heißen, hier haben wir auch eine Debatte, wie überfordert ist eigentlich das Land. Ich will das jetzt nicht groß aufmachen, weil wir ein anderes Thema haben. Aber, und das gehört auch mit zur Wahrheit dazu, dass es geht gar nicht darum, ob wir darüber sprechen und rhetorisch irgendwie versuchen, uns abzugrenzen, dass radikale Ränder nicht gestärkt werden. Radikale Ränder werden gestärkt, weil Politik nicht das macht, was sie machen sollte. Und zwar genau das, differenziert zu betrachten und zielführende Maßnahmen zu vollziehen. Und auch da muss man ganz deutlich sagen, wenn wir uns die Debatte in der Gesamtheit angucken, deswegen rede ich ja auch davon bei dem Tatmittelmesser, dass das allumfassend ist, dass das vor allem, das habe ich diverse Male schon gesagt, eine sozialpolitische Debatte ist und nicht eine sicherheitsspezifische Debatte. Und es ist auch völlig klar, dass wir hier ganz viele Menschen haben, die entweder in Deutschland leben oder nach Deutschland gekommen sind, die sich hier völlig unauffällig verhalten, ganz im Gegenteil, die sogar Heldentaten vollziehen, wie jetzt in Hamburg. Das erfordert ein hohes Maß an Zivilcourage und Mut, auch wenn man da als Expertin eigentlich nur von abraten kann, in so ein Feld reinzugehen. Aber das, da kann man gar nicht dankbar genug für sein. Deswegen sage ich, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir sehen ja gerade schon hier in dieser Debatte, dieses Feld Migration ist so weitläufig und umfassend, dass man das natürlich jetzt ganz pauschal in einer Stunde nicht geklärt bekommt. Aber das war mir nochmal wichtig, diesen Punkt zu setzen.
Wir sehen auf jeden Fall auch, dass man aus unterschiedlichen Perspektiven darauf schauen kann und darüber diskutieren kann und muss. Sie haben, Herr Ostermann, auch gerade schon was anderes angesprochen, nämlich nochmal den Fall Hamburg. Vielleicht können wir ein Stück weitergehen und fragen, was tun eigentlich? Also Hamburg war ja oder ist ja der Bahnhof eine sogenannte Waffenverbotszone. Das hat die Frau in Hamburg nicht aufgehalten. Diese Waffenverbotszone, bringen die am Ende nichts?
Doch, absolut. Also man muss Folgendes verstehen. Diese sogenannten Waffenverbotszonen sind juristisch Allgemeinverfügungen. Was ist eigentlich der Zweck dahinter? Richtigerweise muss natürlich ein Polizeibeamter, wenn er eine Person kontrolliert, das nach Recht und Gesetz machen. Und es ist immer ein individueller Grundrechtseingriff in der kontrollierten Person. Und dafür brauchst du natürlich auch einen Anlass. Und durch diese Allgemeinverfügung können wir anlasslos Personen kontrollieren, Identität feststellen, Personen durchsuchen und mitgeführte Gegenstände durchsuchen. Das ist ein hohes und effizientes Mittel, gerade zur Eindämmung von bestimmten Gewaltdelikten, auch eben Tatmittelmesser. Es ist aber nur ein kleiner Teil. Also insofern muss man auch hier weiterführend denken. Das fängt an bei tatsächlich Beleuchtungspräventionskonzepten. Das geht über der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Ordnungspartnerschaften bis hin in die sozialpolitische Debatte. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Instrument dieser Allgemeinverfügung, aber es ist natürlich nicht die Lösung eines Problems. Und zur Wahrheit gehört auch, Kriminalität gab es schon immer, Kriminalität wird es immer geben und Kriminalität wird auch mit einer Waffenverbotszone selbstverständlich nicht zu 100% eingedämmt werden können, erst recht nicht bei dem Tatmittelmesser.
dem Argument, dass Waffenverbotszonen sinnvolle Maßnahmen wären, würde ich jetzt aber schon eindeutig widersprechen. Das ist jetzt zwar auch ein Mittel, das nochmal einfacher anzuwenden ist für die Länder und Kommunen, solche einzurichten. Aber das, was Sie gesagt haben, das stimmt an der Stelle nicht, dass es hier ein effektives oder effizientes Mittel sind. Ganz im Gegenteil. Also was ist denn eine Waffenverbotszone? Das sind ja erstmal ein paar Schilder, die sagen, hier dürft ihr keinerlei Messer mit euch tragen. Also verbotene Waffen mitzutragen ist ja ohnehin verboten, aber jetzt auch noch Alltagsgegenstände. Und die faktische Regelung darin besteht ja, dass die Polizei anlasslos kontrollieren darf. Ich kann natürlich aus polizeilicher Sicht verstehen, dass es ja nichts Angenehmeres gibt, als einfach kontrollieren zu dürfen, ohne sich einen Verdacht raussuchen zu müssen. Ich halte das aber in einem Rechtsstaat für hochgefährlich. Denn wir sagen ja zu Recht, die Polizei soll nicht alles und jeden jederzeit und überall kontrollieren dürfen. Und das sollte auch für öffentliche Orte wie Bahnhöfe gelten. Denn was wir damit ja schaffen, ist, dass die Polizei Menschen kontrollieren kann, ohne dass sie vorher einen Verdacht hat. Und die Aufgaben der Polizei beschränken sich in einem Rechtsstaat auf die Gefahrenabwehr und auf die Strafverfolgung. Da können wir auch gerne schauen, was da wirklich sinnvolle Maßnahmen sind. Aber dass einfach jetzt alle Menschen kontrolliert werden, was ja nicht mal effektiv umsetzbar ist, das bindet einfach nur massiv Personalressourcen. Es führt auch zu Kontrollen, die aus meiner Sicht rechtswidrig sind, weil sie eigentlich gar nicht durchgeführt werden dürften. Also da sehe ich wirklich nicht den Mehrwert. Und wie gesagt, gezielte Taten werden dadurch nicht verhindert. Und auch die Erfolgsbilanz ist ja sehr, sehr mager. Vielleicht auch noch einen Satz dazu, weil das ja auch kein neues Mittel ist. Es gibt ja auch Begleitforschungen, nicht viele, aber es gibt sie. Und die haben dann auch festgestellt, dort, wo Waffenverbotszonen eingerichtet worden sind, haben wir vielleicht in der Anfangszeit mal einen kurzen positiven Effekt, aber am Ende sind genauso die Anzahl der Straftaten wieder auf den Normalstand gestiegen und auch eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls ist nicht eingetreten. Das ist der Stand, den wir zur Wirksamkeit von solchen Zonen haben.
Zwei ganz unterschiedliche Meinungen. Frau Wollinger, können Sie sagen, wer recht hat?
Ja, man muss das, glaube ich, auch differenziert betrachten. Also ich kann noch nachvollziehen, dass eine Waffenverbotszone, wenn wir jetzt an einem bestimmten Ort eine große Problemlage haben, vielleicht kurzfristig helfen kann. Aber ganz klar, wie Herr Franco auch gerade ausgeführt hat, nur das Schild alleine macht nichts. Also es muss schon begleitet werden mit Kontrollen, das ist etwas, kann man nicht aufrechterhalten über einen langen, langen Zeitraum. Also es ist nicht wirklich sehr nachhaltig und kann natürlich viele negative Effekte haben, weil, wie Herr Franco ja gerade schon ausgeführt haben, wir haben das ja nicht völlig ohne Grund, dass Polizei eigentlich nicht anlasslos kontrollieren soll. Und das ist auch so eine Tendenz, muss man sagen, so Stichwort gefährliche Orte und dergleichen, wo man sagen kann, das ist auch so eine Verschiebung, dass wir immer mehr Gelegenheiten haben der anlasslosen Kontrolle. Es ist halt gerade Stichwort Racial Profiling für Menschen, die hiervon eher betroffen sind, auch schwierig. Und die Studienlage, die ist in der Tat nicht sehr ermutigend für die Waffenverbotszonen, wobei wir auch da eigentlich noch viel mehr bräuchten. Und die sind teilweise auch ein bisschen widersprüchlich. Also in Heilbronn gibt es schon auch teilweise positive Effekte, auch was das Sicherheitsgefühl anbelangt. Das kommt aber auch darauf an, wie das kommuniziert wird in der Stadtbevölkerung. In Leipzig gab es diesen Effekt nicht. Einen großen kriminalitätsreduzierenden Effekt sehen wir tatsächlich auch nicht. Also insofern, da bräuchte es sicherlich auch noch mehr Erkenntnisse dazu, aber es zeigt sich erstmal nicht als der Heilsbringer, der, wie er oft dann diskutiert wird.
Das haben Sie ja auch nicht gesagt, Herr Ostermann, aber Sie würden die Zonen schon generell verteidigen. Sie würden sich auch noch mehr Möglichkeiten für die Polizei wünschen, habe ich das vorhin so bei Ihnen rausgehört?
Ja, genau. Wir müssen differenzieren. Natürlich ist es nur ein kleines Instrument und natürlich werden dadurch strafbare Handlungen nicht in Gänze verhindert. Allerdings muss man differenzieren zwischen gefährdete Objekte, wie es in vielen bahnpolizeilichen Bereichen gemacht wird. Die sind dauerhaft. Und eben Waffenverbotszonen, die temporär sind, die angekündigt sind und die natürlich auch eine Begründungsdefinition brauchen. Eben weil zum Beispiel das polizeiliche Lagebild, das ist eine Sammlung aus Zahlen, Daten, Fakten der jüngsten Vergangenheit, wo wir sogar Täterprofile rauslesen können, Anlass dazu geben oder Veranstaltungen Anlass dazu geben, eben hier intensiver zu kontrollieren. Die Erfolgsgeschichte hinter diesem Konzept sind zweierlei Dinge. Einmal die behördenübergreifende Zusammenarbeit und auch die Nutzung unterschiedlicher Fahndungsinstrumente. Und auf der anderen Seite müssen wir ja auch feststellen, selbstverständlich, es wurde ja gerade richtigerweise gesagt, gibt es bestimmte Messerarten, die nach dem Waffengesetz verboten sind. Aber ein Teppichmesser fällt da zum Beispiel nicht drunter. Das kann man dann aber präventiv beschlagnahmen. Und auch hier gilt natürlich das Augenmaß von Polizeivollzugsbeamten. Ich war mehrfach schon auch in der Vergangenheit, 2015 und davor, in solchen sogenannten Allgemeinverfügungen rund um den Kölner Hauptbahnhof selbst im Einsatz und kann nichts Negatives darüber sagen. Zu glauben allerdings, dass dieses Mittel jetzt die Lösung des Problems wäre, wäre falsch. Aber es gibt auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und das Ganze nennt sich anonymisierte Verhaltenserkennungssoftware. Und auch da müssen wir hin. Das ist ein sehr effizientes Instrumentum, was Bewegungsabnormalitäten erkennt. Und nicht nur im Bereich der Gewaltprävention, sondern auch, wo man Leben retten kann. In Mannheim ist jetzt zum Beispiel ein Pilotprojekt. In Hamburg war es auch mal. Und wir müssen vielleicht auch polizeiliche Maßnahmen weiterdenken. Und das Thema Racial Profiling, ich kenne das. Ich bin mir auch der Situation bewusst, dass das die Kritiker, ob berechtigt oder nicht berechtigt, immer wieder ins Felde führen. Polizei orientiert sich insbesondere bei der Eindämmung von Gewaltkriminalität an kriminalitätsbelasteten Orten, an Zahlen, Daten, Fakten, polizeiliche Kriminalstatistik. Und wenn wir da bestimmte Klientelbereiche haben, dann sind das die Klientelbereiche, die dafür verantwortlich sind, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und weil die Polizei nun mal verantwortungsvoll auch mit Grundrechtseingriffen umgeht, kommt dann genau diese Kontrollmaßnahme zustande. Und ich finde es politisch, ehrlich gesagt, etwas fragwürdig, wenn man sich da nicht vor die Einsatzkräfte stellt. Und nur weil es eine Waffenverbotszone geht, ist das Recht des Menschen nicht abgeschafft. Wenn man sich hier falsch verstanden fühlt oder falsch behandelt fühlt, gibt es das rechtsstaatliche Verfahren.
Beim Racial Profiling gibt es auch unterschiedliche Meinungen hier am Tisch. Aber ich würde vielleicht gern nochmal, weil Herr Franco, Sie haben auch bei der KI, haben Sie schon ein bisschen geguckt, als wäre Ihnen das nicht so recht.
Ich würde erstmal nochmal auf Herr Ostermann eingehen, dass man sich vor die Einsatzkräfte stellen müsse. Ja, genau das tue ich, wenn ich gegen solche Verbotszonen bin. Denn diese Verbotszonen, die entstehen eben aus diesem Aktionismus der Politik, besonders handlungsfähig zu wirken. Wir machen hier etwas, wir zeigen der Öffentlichkeit, dass wir was machen. Kann man tatsächlich auch als politische Strategie durchaus irgendwo nachvollziehen. Wenn es nicht wirkt, ist es dann trotzdem ein Problem. Und es heißt ja dann ganz konkret, wir schicken Polizistinnen und Polizisten in den Einsatz, kontrolliert möglichst viel. Und wo viel kontrolliert wird, wird man auch immer etwas finden. Das ist dann auch an diesen Verbotszonen der Fall. Dass die damit aber effektiv wären, das würde ich abstreiten.
Aber was halten Sie dann von der KI? Wenn ich die KI richtig verstehe, die kann ja im besten Falle, wir alle wissen, KI hat auch große Diskussionsstränge um sich herum, aber im besten Fall kann ja dann die KI sagen, Person XY könnte auffällig sein, Person AB könnte auffällig sein, ich erspare mir alle zu durchsuchen, sondern gehe gezielt auf Menschen, die ein Problem sein könnten.
Ich glaube, wir müssen die Erwartungen mit Blick auf KI auch hier etwas dämpfen. Also wir werden, und ich halte es auch nicht für wünschenswert, so eine Art KI bekommen, die im Sinne von Minority Report jede Straftat vorhersehen kann. Also ich kenne da auch das Modell in Mannheim, aber das ist doch auch wieder ein Problem von der Debatte. Wir suchen uns solche Orte raus und sagen, okay, wenn wir da schon Videoüberwachung haben, dann legen wir jetzt nochmal die KI obendrauf. Und diese KI, die bestimmte Situationen erkennt, darüber kann man auch an den Bahnhöfen reden, aber auch hier würde ich ganz großes Erwartungsmanagement betreiben, dass das nicht die große Lösung ist, gerade in Szenen, die dann unübersichtlich sind oder wo viele Menschenmengen aufeinandertreten, dass man da jegliche Tat im Voraus oder jegliche Tathandlung im Voraus dann erkennen und identifizieren und sogar noch rechtzeitig einschreiten kann, das würde ich bezweifeln. Ich würde stattdessen gerne auf den Punkt, den Herr Ostermann ganz am Anfang gemacht hat, zurückkommen, nämlich die soziale Dimension. Also wir haben ja entsprechende Gruppen, seien es Obdachlose, seien es auch psychisch erkrankte Drogenabhängige, die sich genau an solchen Orten aufhalten. Und das, was bisher in der Debatte immer untergeht, sind die sozialen Antworten. Es handelt sich ja auch um Menschen, die im Zweifel diese Straftaten begehen. Und dafür Angebote zu finden, wie schaffen wir es dann, die Ursachen zu beheben, dass überhaupt nicht zu solchen Konflikten kommt, dass wir Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur frühzeitig erkennen, sondern ihnen dann auch entsprechende Hilfsangebote zuteilkommen lassen. Da haben wir noch eine riesige Baustelle, die dann nach all diesen emotional aufgeladenen Debatten in der Praxis gar nicht adressiert wird.
Das ist die Präventionsdebatte tatsächlich, weil die muss ja auch vielfältig geführt werden.
Genau, also wir reden in Berlin gerade auch unter dem Druck anstehender Haushaltskürzungen immer darüber, in der Sicherheit wird nicht gespart, aber wir verengen diesen Begriff dann auch rein auf polizeiliches Handeln. Das heißt, da ist dann doch noch Geld da für die nächste Videoüberwachung, aber eben kein Geld für die sozialen Träger, die keine Planungssicherheit haben, die selbst bei bestehenden Angeboten kürzen müssen. Und wir haben noch riesige Bedarfe, die haben wir noch gar nicht artikuliert. Und die wird auch seitens einer migrationskritischen oder gar feindlichen Bundesregierung gar nicht erst zu thematisieren sein. Nämlich zum Beispiel, wie wir Menschen ohne Zugang in die Gesundheitsversorgung tatsächlich adäquat versorgen können, dass auch wir dort die Risiken von Kriminalität verringern, indem wir auch dort entsprechende Unterstützungsangebote, Zugang zu gesundheitlicher Versorgung für psychische Erkrankungen überhaupt erst ermöglichen. Da haben wir eine riesige Blackbox, die auch zunehmend gefährlich werden kann.
Frau Wollinger, wie sieht es bei Ihnen aus, wenn wir über Prävention reden wollen? Sie sind Soziologin, Sie sind Kriminologin. Ist der Versuch, Präventionsmaßnahmen zu erhöhen, ein Schlüssel?
Ja, auf jeden Fall. Und dabei müssen wir die Vielschichtigkeit des Problems in den Blick nehmen. Ne? Also da brauchen wir auch verschiedene Präventionsangebote. Oder das ist vielleicht auch nicht alles nur Prävention, sondern auch Intervention. Manchmal geht das ja so alles in einen Präventionstopf. Aber wenn wir uns beispielsweise angucken, die Situation häusliche Gewalt. Ne? Das sind die Taten, die vielleicht gar nicht so oft mit dem Stichwort Messerkriminalität in den Headlines sind. Aber die stehen auch dahinter. Ja. So, da hatten wir vor einigen Monaten gab es ja mal ein bisschen Diskussion, wo immer wieder aufkommt, Deutschland hinkt hinterher, wir bräuchten viel mehr Frauenhäuser und dergleichen. Also das ist ein riesiges Feld, wo es viel mehr Unterstützung bräuchte, wo es auch mehr täterorientierte Angebote auch geben müsste. Dann natürlich auch bei den Jugendlichen. Wir sehen ja auch insgesamt einen Zuwachs an Jugendkriminalität. Und auch hier brauchen wir viel mehr Präventionsprojekte, aber natürlich auch alles drumherum, was ein gutes Aufwachsen mit ermöglicht. Gerade für solche Kinder und Jugendliche, wo das Elternhaus das aus welchen Gründen auch immer nicht so gut schafft.
Was heißt denn ein gutes Präventionsprojekt? Wie stellen Sie sich das vor? Was ist ein gutes Präventionsprojekt?
In Bezug auf Jugendliche?
Zum Beispiel, ja.
Ja. Ja, das Interessante ist ja, wir hatten in Bezug auf Jugendkriminalität von 2009 bis so in die 2010er Jahre hinein einen starken Rückgang. Ne? Wurde nicht so wahrgenommen, ist klar, aber wir hatten lange Zeit wirklich niedrige Zahlen und einen Rückgang von Jugendkriminalität und das ohne, dass wir die Strafmündigkeitsgrenze irgendwie verändert hätten, sondern einfach auch viel mehr in die Prävention gesteckt haben. Da gibt es viele Träger, die tolle Projekte an Schulen anbieten, also ganz klassische Anti-Gewalt-Prävention, gewaltfreies Lernen. Es gibt aber auch viele Angebote, die so drumherum quasi Schüler und Jugendliche unterstützen. Also die beispielsweise für Kinder, die eher benachteiligt sind, Angebote schaffen, strukturierte Freizeitmöglichkeiten, das Jugendzentrum und dergleichen. An all dem wird viel zu sehr gespart. Und das fällt uns irgendwann auf die Füße. Also es ist allein aus ethischen Gründen nicht gut, Kindern und Jugendlichen so etwas nicht anzugedeihen. Aber es ist, kann dann auch irgendwann zum Sicherheitsproblem werden. Und insofern stimmen wir uns ja, glaube ich, auch alle hier auch überein. Herr Ostermann hat es am Anfang so soziale Infrastruktur genannt. Wir sehen einfach gerade auch viele Folgen von massiven sozialen Problemen, was die Versorgung von psychisch kranken Menschen anbelangt, was der Umgang auch mit Drogensucht anbelangt, ne, die Situation für Obdachlosigkeit. Und wenn wir das nur auf diese Kriminalität dann sehen oder die Polizei, dann ist das ja so etwas, was auch Versicherheitlichung sozialer Probleme genannt wird und was einfach zu kurz greift. Denn Polizei kann hier nie die Ursachen angreifen, das ist gar nicht ihr Job. Und insofern müssen wir hier Prävention und Intervention auch allgemeiner sehen, um was gegen Verelendung in der Gesellschaft zu tun.
Ich habe noch nie jemanden gehört, der in so einer Debatte weniger Prävention fordert. Ich glaube, da gibt es sehr viel Einigkeit. Die Frage ist eben immer, wie gestaltet man das dann aus? Herr Ostermann, als deutscher Polizeigewerkschafter, was müsste aus Ihrer Sicht passieren?
Ich finde, ein richtig guter Punkt wurde gerade von Frau Wollinger angesprochen. Das ist nicht Aufgabe der Polizei. Und meistens ist es so, wenn die Polizei dann schon mit involviert ist, ist es oftmals zu spät. Sicherheit bedeutet natürlich in erster Linie Prävention und vor allem eben genau da in die soziale Infrastruktur. Wenn wir uns das mal in Deutschland angucken, ich nenne das immer so schwacher Staat. Wir haben viel Bürokratie und wenig Personal dahinter. Dem öffentlichen Dienst fehlen knapp 500.000 Beschäftigte und auch da wird ja politisch oft, ne, das sind Spitzenbeamte und die Verwaltung und das ist alles überbordend. Aber genau das, was gerade gesagt worden ist, Präventionsangebote an den Schulen, Pädagogen, soziale Einrichtungen, versuchen Sie heute mal mit Ihren psychischen Problemen überhaupt in professionelle Hände zu kommen. Das ist ja ein Spießrutenlauf, den man hat. Man wird kaum noch aufgefangen. Dann wird vorgeschlagen, Präventionsdebatten, Gewaltprävention in den Schulen, Verkehrsprävention in den Kindergärten. Was machen wir mit den Obdachlosen? Was machen wir mit belasteten Familien? Das müssen aber ja natürlich auch Menschen machen, die mit einer guten Infrastruktur eine solide Arbeit machen können. Und da muss tatsächlich auch der Fokus drauf. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Themenfeld, gerade auch den Bereich Jugendkriminalität. Da haben wir die Debatte um Schutzbewaffnung. Wir haben die Debatte um, welcher sozialen Infrastruktur befindet man sich überhaupt. Wir haben die Debatte um Social Media. Das ist ein riesen Themenfeld. Also insofern hat hier Deutschland massiv Investitionsbedarf. Und wenn man innere Sicherheit im Kern ernst nimmt, und ich gehe davon aus, dass jeder Beteiligte da ein großes Interesse daran hat, ich meine jetzt nicht in dieser Runde, sondern mit Blick auf unsere Gesellschaft und den politisch Verantwortlichen, dann ist es vor allem eine sozialspezifische Debatte. Und deswegen wurden hier genau die richtigen Punkte auch genannt. Und wenn ich weniger Kriminalität haben möchte, ich hatte es ja eingangs gesagt, 27.500 Gewaltdelikte an den Schulen, da sind nicht, erstmal wird kein Mensch kriminell geboren und das sind auch nicht Kriminelle als solches, sondern oftmals hat das vielschichtige Gründe. Und da müssen Profis arbeiten. Kein Polizeibeamter oder sonst wer, sondern wirklich Profis, die sich mit dieser Materie auskennen. Und als letzten Satz vielleicht dazu, hier und da verfängt sich bei mir immer mehr der Eindruck, dass Politik es vielleicht ganz gut täte, wenn sie sich mal wirklich mit den Experten unterhalten. Also wenn wir analysieren wollen, was können wir denn an Präventionsprogrammen in unseren Schulen machen? Bei dem Thema häusliche Gewalt, was zweifelsohne viel zu wenig, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, jede zweite Frau in Deutschland wird Opfer von häuslicher Gewalt. Also was müssen wir da machen? Da müssen wir mit den Profis sprechen und da muss man sich auch da mal insofern ehrlich machen, als dass man da massiv investiert. Und ich kann dafür nur werben, wenn wir in dem Bereich Gewaltkriminalität denken, wenn wir im Bereich Prävention denken, nur die Debatte auf Polizei, die natürlich richtig ist, aber nur die Debatte auf Polizei ist zu kurz gedacht, ein sozialer, schwacher, infrastruktureller Staat ist natürlich auch eine Begriffsdefinition von steigender Kriminalität.
Aber das ist ja interessant. Es gibt hier am Tisch viele politische Unterschiede, wenn wir über einzelne Maßnahmen oder über Beschreibungen reden. Hier sind sich alle einig. Hat jemand am Tisch das Gefühl, dass das auch tatsächlich ankommt?
Eben nicht. Das ist ja das Problem seit Jahren auch in innenpolitischen Debatten, weil wir auch diese Debatten immer zu dem Zeitpunkt der Tat führen und dann eben nicht über diese relevanten Aspekte, die auch Herr Ostermann gerade alle genannt hat, sondern dann diskutieren wir über mehr Polizei, Verbotszonen, Videoüberwachung, KI, Vorratsdatenspeicherung, alles, was man ohnehin schon mal sicherheitspolitisch groß fordern wollte. Aber Herr Ostermann hat vollkommen recht. Wir müssen Sicherheit und Soziales zusammendenken und das kann nicht alleine Aufgabe der Polizei sein. Wir hatten auch ein wunderbares Beispiel, die Silvesterkrawalle 2023. Da gab es danach einen Jugendgipfel und die wenig überraschende Erkenntnis, es fehlt in den Regelstrukturen. Also da, wo sich schon ganz konkret mit den Jugendlichen, mit den Menschen im öffentlichen Raum, wo sich mit denen beschäftigt wird, wo man es auseinandersetzt, wo man schaut, Angebote zu schaffen, die arbeiten heute alle am Limit. In der Schulsozialarbeit, Psychologinnen und Psychologen wurde alles genannt, aber das geht dann in den Maßnahmenkatalogen, die dann auch, sei es von Seiten der Politik oder von Seiten der Polizeigewerkschaften gefordert werden, unter. Einen Punkt würde ich trotzdem noch gerne machen, denn es gibt auch mit Blick auf die Polizei ja durchaus sinnvolle Forderungen, die man in diesem Kontext stellen muss. Denn was ich befürchte, ist, dass wir in den nächsten Jahren durchaus auch eine weitere Zunahme an Einsatzlagen mit psychisch erkrankten Personen oder Menschen in psychischen Ausnahmezuständen haben werden. Und das ist in der praktischen Arbeit super, super schwierig für die Polizistinnen und Polizisten. In den USA hatte man das schon vor Jahrzehnten und hat dann geschaut, vielleicht brauchen wir eben nicht nur die Polizei, vielleicht brauchen wir Teams, wo Psychologen, Sozialarbeiter zusammenwirken, um dann auch für die betroffenen Menschen möglichst frühzeitig, möglichst präventiv auch Lösungen zu finden.
Prävention ist ein großes Stichwort. Da ist sich die Runde hier einig, wenn wir über Messergewalt sprechen. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur diskutiert. Was hilft gegen solche Taten und wie groß ist das Problem? Wassily Franco hat das gemacht von den Grünen. Er ist hier in Berlin der Sprecher für Innenpolitik. Manuel Ostermann ist bei uns gewesen von der Deutschen Polizeigewerkschaft und Gina Wollinger, sie ist Professorin für Soziologie und Kriminologie.